Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Mein Name ist Daniel.
Ja, wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Gegenseitig, immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Tja, und Daniel, angekommen sind wir bei Folge 465.
Richtig.
Letzte Folge 464. Ein Palindrom, kein Anagramm.
Richtig.
Dann erinnerst du dich noch, über was wir in jener Folge sprachen.
Oh ja, du hast die Geschichte eines außergewöhnlichen Parks erzählt, und zwar des Central Parks in Manhattan, oder sag mal auf Manhattan.
In Manhattan.
In Manhattan. Ich glaube
schon. Ja. Inmitten von Manhattan.
Genau.
Ja, genau. Central Park. Einer der bekanntesten Parks der Welt wahrscheinlich. Mhm. Gut, ja, Feedback dazu landet wie immer im nächsten Feedgag, der jetzt wirklich sehr bald kommen wird. Ist sommerbedingt ein bisschen längere Spanne zwischen den Feedgags, aber kommt. Meine Box hier mit den Zusendungen, den Karten, die platzt eh schon aus allen Nähten. Sommerzeit ist wirklich nochmal arg. Ja. Aber es ist hervorragend, so viele unterschiedliche Orte. Tja, und wir sitzen hier, ja, im Kammerl und nehmen Geschichten auf.
Ja.
Um über die weite Welt zu erzählen.
Die dann in Form von Postkarten wieder zu uns zurückkommt.
So ist es. Tja, und eleganter Übergang. Daniel, welche Geschichte aus der weiten Welt, ja, werden wir heute von dir zu hören bekommen?
Also es wird nicht die Geschichte des Battery Parks sein.
Ja.
Richard, am 3. November 1897 versammeln sich Tausende in Berlin am Exerzierplatz der Berliner Garnison, dem heutigen Tempelhofer Feld, um sich anzuschauen, wie zum ersten Mal ein Luftschiff in den Himmel aufsteigt. Es ist die Erfindung des Holzhändlers und Luftfahrtpioniers David Schwarz, der in den 1880er Jahren Pläne für ein starres Luftschiff vorlegt. Das sind die Luftschiffe mit einem Gerüst innen, also einem Skelett aus Trägern und Streben, das dann mit Gas befüllt wird. Der Auftriebskörper, an dem dann eine Gondel angebracht wird. Ab 1895 beginnt der Bau, dessen Ende Schwarz aber nicht mehr erlebt. Im Januar 1897, er ist gerade in Wien, bricht er auf der Straße zusammen und stirbt. Seine Frau Melanie sorgt dann dafür, dass das Schwarzsche Luftschiff fertig gebaut wird und am 3. November 1897 bereit ist für den ersten Flug. Das Luftschiff war aber auch schon seit einer ganzen Weile fertig gebaut, aber es dauert, bis genug Gas in ausreichender Qualität geliefert werden kann. Also bereits ein Jahr vorher, im Oktober 1896, wird das Luftschiff erstmals mit Wasserstoff gefüllt, aber das erzeugt dann noch nicht genug Auftrieb. Das Luftschiff ist fast 40 Meter lang, wird von Ernst Jagel gesteuert, ein Unteroffizier der Luftschifferabteilung der preußischen Armee. Und es wird der erste und einzige Flug dieses Luftschiffs bleiben. Fast 400 Meter steigt es in die Höhe. Für den Antrieb sorgt ein mehr als 10 PS starker Motor von Daimler, der über 3 Riemen die Luftschrauben antreibt. Aber die Riemen rutschen von den Rollen, sodass der Motor ausfällt, und aus dem Luftschiff wird im Grunde ein Ballon, der durch die Luft schwebt. Der Kapitän Jagel zieht die Reißleine, das Gasventil öffnet sich und das Luftschiff sinkt zu Boden. Allerdings schneller als geplant. Und weil die Hülle jetzt nicht mehr unter Druck stand, war sie auch nicht mehr so stabil und wird daher beim Aufprall auf den Boden ziemlich zerknautscht. Jagel überlebt den Absturz, das Luftschiff ist aber nicht mehr zu gebrauchen. Ferdinand Graf von Zeppelin, ein hochrangiger Militär, den schon seit einigen Jahren die Idee von lenkbaren Luftschiffen oder Lenkballonen umtreibt, der beobachtet als Zaungast gebannt die Fahrt dieses ersten Luftschiffs. Also der Mann, nach dem die Zeppeline benannt sind, weil sein Name steht im Grunde ja synonym für diese starre Luftschiffe. Drei Jahre später, also 1900, hat er seinen ersten Prototypen LZ1 fertig. Also LZ steht für Luftschiff Zeppelin. Und Teile davon, also Teile von diesem Luftschiff, stammen auch vom Schwarzschen Luftschiff. Das Luftschiff von Schwarz war nämlich ein Ganzmetall-Luftschiff. Die Hülle bestand aus ungefähr 0,2 mm dicken Aluminiumblechbahnen, die luftdicht gefalzt und vernietet waren. Also die Außenhaut des Luftschiffs von Schwarz besteht also komplett aus Aluminium. Und es ist das erste Mal, dass dieses Leichtmetall in der Luftfahrt verwendet wird. Graf von Zeppelin entscheidet sich aber gegen eine Außenhaut aus Aluminium und versucht es erst mit einem dicht gewebten Baumwollstoff, der mit Zellulose-Lack haltbar und wetterfest gemacht wurde. Das Gerippe hingegen, das besteht aus Aluminium und Teile davon kommen eben von dem schwarzen Luftschiff. Der Erstflug von LZ-1 war am 2. Juli 1900 am Bodensee vor 12.000 Zuschauern. Nach 18 Minuten musste es notwassern, aber immerhin wurde es dabei nicht zerstört wie das Luftschiff von Schwarz. Später verwendet Zeppelin dann übrigens für die Außenhülle Rinderblinddärme. Aus denen lässt sich nämlich sogenannte Goldschlägerhaut herstellen. Die ist sehr dünn, elastisch und reißfest. Aber weil die Außenhülle ja ein enormes Volumen hat, braucht es für ein Zeppelin-Luftschiff mehr als 500.000 Rinderblinddärme.
Ja, ein Blinddarm ist ja, glaube ich, auch relativ klein,
oder? Ja, eben. Also es ist echt enorm. Aber Richard, es geht in dieser Folge nicht um Luftschiffe und auch nicht um Zeppeline.
Okay.
Es geht um das Leichtmetall, das dabei zum Einsatz gekommen ist. Das Metall der Lüfte. Ein Metall, das wie kein anderes Material für die Moderne steht, nämlich Aluminium. Aluminium, ein silbrig-weißes Leichtmetall, ist zwar das häufigste Metall in der Erdkruste, kann aber erst seit ungefähr 130 Jahren in größeren Mengen hergestellt werden. Es kommt nämlich fast ausschließlich in gebundener Form vor, was die Aluminiumproduktion extrem aufwendig und energieintensiv macht. Mhm. Und inzwischen ist Aluminium ja eines der wichtigsten Gebrauchsmetalle überhaupt und steht auch ein Stück weit so für die moderne Konsumgesellschaft, weil es ja auch in unserem Alltag so präsent ist. Also zum Beispiel in Form von Alufolie oder von Dosen. Mhm. Aber wir springen jetzt mal in eine Zeit, in der Aluminium teurer war als Gold. Mhm. Richard, was weißt du über Aluminium und seine Entdeckung?
Nichts.
Hervorragend. Weißt du?
Wirklich, nichts. Ich habe gerade, als du angefangen hast über Aluminium, also gekramt in meinem Kopf, habe ich gedacht, was weiß ich über Aluminium? Und es hat einfach eben nichts gefunden.
Verstehe. Ja,
also
da weißt du auch nicht, warum Aluminium Aluminium heißt?
Nein. Ich weiß nur, dass die Briten und die Amerikaner, die schreiben es unterschiedlich.
Naja, das stimmt. Und du hast auch keine Assoziation zu einem Napoleon.
Zum Napoleon?
Mhm.
Zu einem? Nein, auch nicht.
Ja, wunderbar. Fantastisch. Jetzt dann haben wir hier die besten Voraussetzungen.
Sehr gut.
Namensgebend für Aluminium, auch wenn er es noch nicht gewinnen konnte, war ein gewisser Humphrey Davy. Den hätte ich eigentlich auch in meiner letzten Folge über die Erfindung der Glühlampe erwähnen können, weil er gilt nämlich als Erfinder der Kohlebogenlampe.
Hm.
Also die Kohlebogenlampe, das erste elektrische Licht, wo man zwei Graphitstangen unter Strom gesetzt hat und dann voneinander getrennt hat und dann entsteht zwischen den beiden Stangen ein Lichtbogen. Und die Bogenlampe, die hat er 1802 entwickelt. Also Davy war ein englischer Naturforscher, Professor für Chemie und von 1820 bis 1827 war er auch Präsident der Royal Society in London. Also Davy ist einer der renommiertesten Forscher seiner Zeit. Und Davy war einer der ersten, der elektrischen Strom für chemische Experimente verwendet hat. Also war ein Pionier der Elektrochemie. Und diese Art der Chemie, die wurde möglich durch die Erfindung der Volta-Säule oder der Voltaschen Säule, benannt nach ihrem Erfinder Alessandro Volta. Das war ein italienischer Physiker, der diese Volta-Säule im Jahr 1800 erstmals bei der Royal Society in London vorgestellt hat. Und da kommt Davy jetzt also schon mit ihr in Kontakt. Und die Volta-Säule ist die erste elektrische Batterie, die eine praktische Bedeutung hatte als Stromquelle.
Hm.
Damit wurde jetzt also zum ersten Mal die sogenannte Elektrolyse möglich. Also bei der Elektrolyse, da nutzt man den Strom, um chemische Reaktionen anzuregen. Ein bekanntes Experiment, das du wahrscheinlich in der Schule mal gemacht hast, ist, man kann mit Hilfe von Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen.
Mhm.
Das hat man dann auch 1800, als die Volta-Säule vorgestellt wurde, auch sofort gemacht. So, das ist eines der ersten Experimente der Elektrolyse. Aber mit Hilfe der Elektrolyse lassen sich außerdem auch Metalle gewinnen, nicht nur Wasserstoff herstellen. Und das macht Davy dann, dem gelingt es nämlich als erstem durch Elektrolyse elementares Natrium und Calcium zu gewinnen. Und dann versucht er die Elektrolyse auch mit einem Salz durchzuführen, dem Alaun, lateinisch Alumen, wird auch bezeichnet als bitteres Tonerdesalz.
Mhm.
Und dieses Alaun ist ein schwefelsaures Doppelsalz, das Kalium und Aluminium enthält. Also die Alaune waren Gemische aus Aluminiumsalzen und die werden schon seit Jahrtausenden von Menschen benutzt. Laut Plinius dem Älteren übrigens haben es die Römer schon als Deo verwendet. Und Aluminium war ja auch lange in Deos enthalten, weil es die Schweißporen blockiert.
Mhm. Habe ich auch ein bisschen drüber geredet in meiner Folge über das Deodorant.
Stimmt, richtig, genau. Und Es war aber vor allem ein sehr wichtiges Material für die Gerberei. Da hat man also dieses Alaun schon sehr lange verwendet. Aber Davy weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es Aluminium gibt. Also es wird nur vermutet, dass in diesem Stoff Alaun noch was steckt, was sie noch nicht kennen oder dessen Eigenschaften noch nicht bekannt sind. Es ist nämlich so, dass schon Antoine Lavoisier, der zum Begründer der modernen Chemie wurde, nachdem er als Erster die Bedeutung des Sauerstoffs bei chemischen Reaktionen erkannt hat, das ist die Geschichte, die habe ich dir in Folge 263 erzählt.
Mhm. Ich habe es noch einmal zusammengefasst in meiner Folge über das Licht.
Stimmt. Lavoisier, der vermutet schon einige Jahrzehnte vor Davys Experimenten, dass Alaun noch irgendein unbekanntes Element enthält. Und Davy gibt diesem Element, das er jetzt mit Hilfe von Elektrolyse aus diesem Alaun extrahieren will, dem gibt er den Namen Aluminium und versucht es durch Elektrolyse zu gewinnen. Aber es gelingt ihm nicht, weil die Voltagesäule, die ist noch nicht leistungsfähig genug. Also die erzeugt nicht genug Strom, um tatsächlich das Aluminium daraus zu holen. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts stehen dann die ersten elektrischen Generatoren zur Verfügung. Aber die Voltagesäule war dann jedenfalls die Stromquelle für die erste Bogenlampe. Dafür hat es ausgereicht, für das Aluminium reicht es auch noch nicht. Und es dauert dann bis 1825, bis es dann dem Dänen Hans Christian Ørsted gelingt, durch eine chemische Reaktion Aluminium zu gewinnen. Aber du musst dir vorstellen, in winzigen Mengen. Also es ist wirklich so derart winzig, also es sind wirklich nur so ein paar Flocken. Er selber beschäftigt sich dann nicht weiter damit und bittet den deutschen Chemiker Friedrich Wöhler, seine Arbeiten weiterzuführen. Und dem gelingt es dann zwei Jahre später, also 1827, das Verfahren von Ørsted zu verbessern, aber noch immer ist die Ausbeute äußerst gering. Also wir reden da von kleinen Mengen grauem Metallpulver. Es ist sogar noch viel zu wenig, um überhaupt die Eigenschaften des Stoffs zu bestimmen. Und es dauert nochmal über 10 Jahre, also bis 1845, da gelingt es ihm immerhin, stecknadelkopfgroße Aluminiumkügelchen zu gewinnen. Also immer noch winzig. Und daher war Aluminium auch so wertvoll. Also zu dem Zeitpunkt war Aluminium wertvoller oder teurer als Gold.
Ja.
Und das, obwohl Aluminium 8% der Erdkruste ausmacht und nach Sauerstoff und Silizium das dritthäufigste Element ist. Und das ändert sich jetzt aber im Jahr 1854. Da gelingt es nämlich dem französischen Chemiker Henri-Étienne Saint-Clair de Ville erstmals größere Mengen Aluminium herzustellen. Und durch ihn wird Aluminium jetzt auch überhaupt erst allgemein bekannt. Also vorher kannten das halt nur wirklich die chemisch interessierten Naturforscher. Weil das war eben ja kein Stoff, mit dem er irgendwie mal in Kontakt gekommen ist, weil es eben viel zu selten war. Aber durch de Ville ändert sich das, weil de Ville kann es in größeren Mengen herstellen und er stellt es jetzt als neues Material vor auf der ersten Weltausstellung in Frankreich 1855.
Und wie schafft er das?
Ja, es gibt eine chemische Reaktion aus einem Aluminiumsalz, mit dem er das dann raushold. Ich würde auf diesen Prozess nicht weiter eingehen, weil ich dann nachher nämlich den gegenwärtigen, also den Prozess, der danach entsteht, okay, der ist dann der wichtigere.
Okay.
Entscheidend ist aber, und das Interessante ist, de Ville, der stellt nicht nur diesen Stoff jetzt vor, dieses Aluminium, sondern er weckt jetzt hohe Erwartungen. Er sagt, es ist das neue Wundermetall, das er jetzt hier präsentiert auf der Weltausstellung. Und es wird bekannt als Silber aus Lehm.
Silber aus Lehm. Sehr gut.
Und das Publikum ist erstmal begeistert und will sich dieses Metall anschauen. Aber die Begeisterung, die hält nicht lange. Das Publikum ist enttäuscht von dem, was sie da zu sehen bekommen auf der Weltausstellung. Es sind 12 kleine Aluminiumbarren und ein paar Gegenstände wie Besteck zum Beispiel, das er zeigt. Also nichts, was die Rede vom neuen Wundermetall wirklich rechtfertigen würde.
Was haben sie erwartet? Dass er einen Tanz vor ihnen aufführt?
Naja, sie haben ein Metall erwartet, das einfach ein völlig neues Material erwartet, das einfach besser ist als alles, was sie kannten, so wie er es vorgestellt hat.
Ja, okay.
Aber es war.
Aber wenn das, was erwartet man? Wenn ihr eine Aluminiumgabel hochhebt, dann merkt ihr ja, die ist so leicht und sonst wie dann ist es ja schon genug, oder?
Ja, aber in der Form, wie er es macht, war diese Aluminiumgabel auch noch nicht besonders stabil. Sie war zwar leicht, aber sie lässt sich auch leicht verbiegen.
Also, okay. Gut, hat er einfach ein bisschen zu viel versprochen.
Genau, hat er. Aber noch war es halt auch so, dass die Ausgangsmaterialien sehr teuer waren und die Ausbeute ziemlich karg war. Aber de Ville erregt das Interesse des französischen Kaisers Napoleon III. Der kann sich nämlich vorstellen, das Material in Zukunft militärisch zu nutzen, um das Gewicht für die Soldaten zu reduzieren. Also dem schwebt vor, dass Helme, Schwertgriffe und alles, was die Soldaten so an Metall bei sich tragen, in Zukunft aus Aluminium gemacht wird und damit eben das Gewicht massiv reduziert wird.
Mhm.
Und der Kaiser finanziert deshalb ab 1855 den Aufbau der französischen Aluminiumindustrie, die auch dann in den nächsten Jahrzehnten prägend sein wird für die Aluminiumproduktion überhaupt. Und man muss sagen, bei beiden Weltkriegen fällt dem Aluminium auch eine entscheidende Bedeutung zu, wie wir dann jetzt dann gleich hören werden, aber noch nicht im 19. Jahrhundert. Also da bleibt die militärische Bedeutung noch marginal. Ab 1855 baut De Ville dann bei einer Chemiefabrik die erste industrielle Versuchsanlage zur Herstellung von Aluminium. Und fürs Militär hat er da vor allem Geschirr für die Soldaten hergestellt.
Mhm.
Und in der chemischen Fabrik in der Nähe von Paris stellt er dann auch eines der ersten Aluminiumobjekte überhaupt her. Und zwar ist es eine Babyrassel für den Sohn Napoleons. Und er verbessert jetzt in den nächsten Jahren das Verfahren zur Herstellung von Aluminium. Also man muss sagen, bei ihm ist es ein chemischer Prozess, mit dem er das Aluminium gewinnt. Wir werden nachher noch einen anderen Prozess kennenlernen, deshalb werde ich jetzt auf den nicht näher eingehen. Aber mit dem Verfahren von De Ville gelingt es ihm jetzt, einige 100 Kilogramm im Jahr zu produzieren. Dadurch sinkt zwar der Preis, aber es bleibt erstmal so kostbar, dass vor allem Einzelstücke daraus gemacht werden. Dieses klassische chemische Verfahren zur Aluminiumherstellung von De Ville, das stößt damit im Grunde schon an seine Grenzen. Also auch wenn das Metall durch einige äußerst vielversprechende Eigenschaften auffällt, also zum Beispiel ist es leicht und dehnbar, es ist korrosionsbeständig und ein exzellenter Leiter von Wärme und Strom, außerdem lässt sich sehr gut gießen, pressen und biegen und es lässt sich bürsten, glätten und auch färben. Also es ist super vielseitig, trotzdem verbreitet sich es nicht wirklich in dieser Zeit. Also Aluminium spielt in der Metallverarbeitung noch eine recht untergeordnete Rolle. Der Gustave Ponton d'Armicourt, eigentlich ein französischer Numismatiker, der verwendet Aluminium für ein Gerät, das er Helikopter nennt. Zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern Helikos und Pteron, also für Schraube und Flügel.
Mhm.
Angetrieben wird dieser Helikopter von einer Dampfmaschine. Man muss sagen, es bleibt aber bei diesen Tests. Also bis zum ersten richtigen Hubschrauberflug dauert es noch ein paar Jahrzehnte. Aber das Wort Helikopter, das war schon mal in der Welt.
Mhm.
Und das war verbunden mit Aluminium. De Ville gelingt es in den 1860er Jahren, mit Hilfe eines neuen Schmelzmittels, Kryolit, ein Mineral, das ausschließlich in Grönland abgebaut wird. Damit gelingt es ihm, das Verfahren zur Herstellung von Aluminium deutlich zu verbessern. Das Kryolit enthält auch Aluminium und das ist echt faszinierend, weil es wird tatsächlich halt nur in Grönland abgebaut. Und er findet dann ein neues, preiswerteres Ausgangsmaterial, nämlich das Erz Bauxit. Die erste Lagerstätte von Bauxit wird in Le Beau in der Provence in der Nähe von Arles im Süden Frankreichs entdeckt und auch danach benannt. Also Le Beau ist die Gegend und Bauxit ist dann eben der Name für dieses Erz.
Ah, also nicht die Gegend ist nach dem Bauxit, sondern Bauxit nach der Gegend benannt.
Genau.
Ja.
Es ist nämlich so, sie finden da nämlich Boden mit roter Farbe. Und da gehen sie davon aus, dass es eisenhaltig ist. Und denken, dass sie große Eisenvorkommen entdeckt haben. Und 1820 beauftragen dann einige Geschäftsleute einen Mineralogen, der den Boden untersuchen soll. Und gleichzeitig beantragen sie dann auch schon die Konzession für die Eisenerzausbeute.
Mhm.
Allerdings werden sie erstmal enttäuscht, weil sich herausstellt, dass die Erde nur ungefähr 10% Eisen enthält. Zu wenig eigentlich, um es wegen dem Eisen abzubauen. Dafür enthält dieser Boden aber sehr viel Aluminium. Und dafür bauen sie es dann ab. Also Bauxit ist eben ja bis heute die wichtigste Aluminiumquelle. Es ist allerdings nicht ganz einfach, weil man muss erstmal aus dem Bauxit in einem sehr energieintensiven Verfahren Aluminiumoxid gewinnen. Und das wiederum kann man dann weiterverarbeiten.
Mhm.
Aber dank Kryolit und Bauxit gelingt es De Ville jetzt in den 1880er Jahren, das Produktionsvolumen auf 3000 Kilo im Jahr zu steigern. Was im Grunde den weltweiten Bedarf aber zu der Zeit auch abdeckt. Und beides, Kryolit und Bauxit, sind Ausgangspunkt für die moderne Aluminiumproduktion. Denn recht plötzlich, ab 1886, wird aus Aluminium ein industriell herstellbares Massenprodukt. Und das liegt am Strom. Und das ist jetzt auch die Verbindung zu meiner letzten Folge über die Erfindung der Glühlampe, Folge 463. Denn sämtliches Aluminium, das heute hergestellt wird, wird mit einem Verfahren gemacht, das sehr viel Strom benötigt, nämlich die Schmelzflusselektrolyse. Also ist eine Form der Elektrolyse. erfunden von zwei Forschern gleichzeitig, unabhängig voneinander, dem Charles Martin Hall, ein amerikanischer Erfinder, und der französische Chemiker Paul Héroux. Und Davy, der hat es ja schon Anfang des Jahrhunderts versucht, Aluminium durch Elektrolyse herzustellen. Mhm. Aber dazu braucht es halt einiges mehr als nur diese Volta-Säule als Batterie. Was es nämlich braucht, sind leistungsfähige Stromquellen. Und die stehen jetzt zur Verfügung, aber es gibt noch ein anderes Problem. Für die Schmelzflusselektrolyse muss das Ausgangsmaterial geschmolzen werden. Und bei reinem Aluminiumoxid passiert das bei einer Temperatur von 2050 Grad.
Hey, ist ziemlich heiß.
Das ist ziemlich heiß, aber den beiden fällt auf, dem Hall und dem Héroux, dass sich durch Zugabe von Kryolit der Schmelzpunkt auf 950 Grad verringern lässt. Und damit kommt man klar. Hm. Was allerdings noch dazu kommt, ist jede Menge Strom, die man braucht. Und dann sammelt sich das flüssige Aluminium am Boden und kann dann abgesaugt werden. Und damit beginnt jetzt ja so richtig die industrielle Herstellung von Aluminium. Hm. Und beide erfinden das Verfahren unabhängig voneinander, lassen es dann patentieren. Da ist es auch heute als Hall-Héroux-Prozess bekannt. Und das chemische Verfahren nach De Ville, das spielt im Grunde danach keine Rolle mehr. Und es entstehen jetzt, also Ende der 1880er Jahre, die ersten sogenannten Aluminiumhütten, die im Grunde bis heute das Leichtmetall durch dieses Verfahren herstellen. Und da gibt es die sogenannten Elektrolysezellen, das sind mit Kohlenstoff ausgekleidete Eisenwannen, woran die Elektrolyse stattfindet, bei konstant 950 Grad. Das Kryolit wird inzwischen aber künstlich hergestellt, also das wird nicht mehr aus Grönland importiert. Das Besondere ist aber, diese Öfen müssen dauerhaft in Betrieb bleiben. Damit wird kontinuierlich Aluminium hergestellt. Aber es ist so, wenn es zu einem Stromausfall kommt und die Temperatur im Elektrolysebad für einige Zeit unter 950 Grad fällt, dann wird diese flüssige Schmelze zu Salz. Und ist das erstmal passiert, dann dauert es Monate, bis die Produktion wieder anlaufen kann.
Oh je.
Und deshalb wurden die ersten Aluminiumhütten auch ausschließlich dort gebaut, wo dauerhaft Strom garantiert war. Und hast du eine Idee, wo im 19. Jahrhundert garantiert war, dass hier auch immer Strom produziert werden kann?
Naja, es muss halt dort ein Werk geben, wo Elektrizität produziert.
Ja.
Also und keine Ahnung, neben Kohlewerken.
Also die ersten Aluminiumhütten wurden immer dort gebaut, wo Wasserkraft zur Verfügung stand.
Aha.
Die erste Aluminiumhütte der Welt wurde am Rheinfall gebaut in der Schweiz.
Mhm, kenne ich.
Warst du wahrscheinlich schon öfter?
Ja, Großtante von mir hat dort gewohnt.
Also dort am Rheinfall wird die erste Aluminiumhütte gebaut. Mitbegründer war auch der Héroux, der das Patent für das Schmelzelektrolyseverfahren mit in die Firma gebracht hat. Und die Elektrolyse von Aluminium zählt seither zu den energieintensivsten Wirtschaftszweigen, also bis heute. Eine Tonne Aluminium herzustellen, braucht es bis zu 15 Megawattstunden elektrischer Energie. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann braucht es für die Herstellung von einer Tonne Stahl nur ein Drittel, also um die 5000 Megawatt.
Aha.
Frankreich ist auch nur zu Beginn Hauptlieferant für das Bauxit. Später stellt man dann fest, dass es reichhaltigere Bauxitvorkommen entlang des Tropengürtels auf der Erde gibt. Also weltweit am meisten Bauxit fördert derzeit Australien, gefolgt von Guinea im Westen Afrikas, China und Brasilien. Nach 1886 steht also deutlich mehr und günstigeres Aluminium zur Verfügung und daher taucht es jetzt auch in vielen unterschiedlichen Bereichen auf. Zum Beispiel experimentieren Architekten mit dem Material. Und eines der ersten Gebäude, die voller Aluminium waren, ist vom Wiener Architekten Otto Wagner gebaut worden.
Aha.
Hast du eine Idee, welches? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon oft an dem Gebäude vorbeigefahren bist.
Vorbeigefahren?
Vorbeigefahren. Vielleicht warst du auch schon mal drin.
Ist irgendeine Stadtbahnstation?
Nee. Hm. Du fährst auf jeden Fall mit der Ringbahn dran vorbei.
Schauen. Keine Ahnung.
Am Stubenring.
Am Stubenring?
Es ist nicht direkt am Stubenring, es ist eine Häuserfront weiter innen, aber man kann es erkennen. Die österreichische Postsparkasse.
Ah, die Postsparkasse?
Ja.
Die so ein bisschen versetzt ist.
Genau, oder? Die steht ein bisschen versetzt.
Da ist davor ja so ein Monument oder so.
Das kann gut sein, ja.
Mhm.
Jedenfalls, die österreichische Postsparkasse ist eines der bekanntesten Jugendstilgebäude in Wien, von Otto Wagner gebaut und das erste Gebäude, das so richtig viel Aluminium enthält. Weil du gefragt hast, ob du schon mal drin warst. Es ist nämlich seit 2020 wird das Gebäude von einigen Universitäten und der Akademie der Wissenschaften genutzt.
Mhm.
Dachte ich, vielleicht hätte es sein können, dass du deshalb mal drin warst. Jedenfalls, das Gebäude ist 1906 eröffnet worden und hat eine recht auffällige Fassade. Also es gibt ganz viele so kleine Marmorplatten mit Nieten. Und diese Nieten, die erwecken den Eindruck, als wären sie damit befestigt. Aber diese Nieten sind nur Zierde, also Ornament eigentlich, weil wir sind im Jugendstil. Mhm. Und diese Nieten bestehen aus Aluminium. Aber das ist noch nicht alles. Nämlich vor allem innen gibt es sehr viel Aluminium. Sämtliche Schmuckelemente, Lampen, Möbelbeschläge sind aus Aluminium. Und es gibt riesige Luftzuführungssäulen, also das Gebläse der Zentralheizung in der Halle. Und die sind auch aus Aluminium.
Huh.
Und es gibt zwei Büsten, eine unter anderem von Kaiser Franz Josef I. Und das sind die ersten Aluminiumgüsse, die dort hergestellt wurden.
Sehr schön.
Also für Wagner, und das verweist jetzt auch auf die zukünftige Entwicklung, für Wagner steht das Aluminium für modernes Bauen, also für die Moderne. Und es gibt dann Experimente in unterschiedlichen Bereichen. Es werden dann zum Beispiel auch Boote gebaut aus Aluminium. Die Schweizer Maschinenbaufirma Escher Wies, die baut dann zum Beispiel 1892 das Boot Mignon aus Aluminium, und zwar für Alfred Nobel.
Mhm.
Und Hugo Junkers baut 1915 das erste Ganzmetallflugzeug. Die ersten beiden Modelle noch mit Stahl, aber, weil es zu schwer ist, verwendet er dann für die Außenhülle Aluminium. Allerdings in einer besonderen Variante, nämlich als Dur-Aluminium. Also eine Legierung, die zu 95% aus Aluminium besteht und zu kleinen Teilen auch aus Kupfer, Magnesium und Eisen. Und Dur-Aluminium kommt an die Härte von weichem Stahl ran. Ist aber viel, viel leichter, weshalb das Dur-Aluminium in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zum wichtigsten Metall für die Luftfahrt und für die Waffentechnik wurde.
Dur-Aluminium.
Genau, das war der Markenname im Grunde. Ist dann später.
Also so wie das Gegenteil von Moll.
Ja, genau. Dur, glaube ich, in dem Fall für fest.
Ah, ja, okay. Das ergibt.
Was man aber sieht, ist, noch ist Aluminium kein Alltagsgegenstand. Das ändert sich aber auch in der nächsten Zeit nicht wirklich. Aber es kommt jetzt ein Ereignis, das die Verwendung von Aluminium nochmal deutlich erhöht. Und das ist durch das Militär, das sich zunehmend für das Leichtmetall interessiert. Noch vor dem Ersten Weltkrieg bestellt das preußische Militär Feldflaschen, Zeltbeschläge, zahlreiche Gegenstände für die Militärküche aus Aluminium. Und man kann jetzt sagen, dass die Durchsetzung von Aluminium als so allgegenwärtiges Metall durch die beiden Weltkriege enorm beschleunigt wurde. Also immer mehr Bauteile werden jetzt aus Aluminium gefertigt. Für Waffen, aber auch für Autos, für Bahnwaggons, für Schiffe oder Flugzeuge. Nicht immer nur im Ganzen, sondern einfach auch einzelne Bauteile, die man dann aus Aluminium baut.
Ja. Naja, die quasi verhinderten Saboteure der Operation Pastorius, deren Aufgabe wäre auch gewesen, die Aluminiumproduktion in den USA zu stören.
Ah, sehr gut. Da konnte ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, es nur, ich habe es nur in einem Nebensatz erwähnt, was sie eben machen hätten sollen, und da war Aluminium auch dabei.
Und diese Sabotageaktion wundert mich nicht, weil Aluminium wird in der Zeit wirklich ein sehr, sehr wichtiges Material, eben auch gerade für den Bau von Waffen. Und ab 1915, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, werden deshalb in Deutschland auch 3 Aluminiumwerke aus dem Boden gestampft, die erstmal nur fürs Militär produzieren. Und Deutschland wird damit innerhalb kürzester Zeit zum größten Aluminiumproduzenten Europas.
Sehr gut. Schön auch, dass du aus dem Boden gestampft sagst, weil das ja quasi auch Aluminium ist.
Richtig, sehr gut. Und jetzt passiert das, was oft passiert. Im Krieg wird jetzt sehr viel Aluminium hergestellt. Man hat diese 3 Aluminiumwerke und jetzt ist aber der Krieg vorbei. Was machen die? Die produzieren natürlich weiter Aluminium. Und das wird jetzt zunehmend für Alltagsgegenstände verwendet. Für Besteck, für Folien, für Dosen oder als Komponenten für Haushaltsgeräte, also Radios oder auch für Leitungen. Also man baut jetzt also immer mehr Metallgegenstände aus Aluminium. Das erste Patent übrigens für Alufolie bekommt ein Schweizer Unternehmer im Jahr 1905.
Ist auch früh. Ja. Ist es auch wirklich Alufolie? Also ist es wirklich Aluminium?
Ist Aluminium, ja. Deshalb solltest du auch keine sauren Sachen damit in Kontakt bringen lassen, weil das Aluminium diffundiert dann in das Essen.
Ist es so?
Ist so. Also keine sauren Sachen in Alufolie wickeln.
Also jedes Mal, wenn ich mal ein Schnitzel, das ich nicht aufessen habe, können mitgeben lassen und sie legen die Zitrone noch dazu, nehme ich dann Aluminium auf.
Genau. Wahrscheinlich liegt es wahrscheinlich auch an der Länge, wie lang man das macht, aber also die ja. Zitrone würde ich jetzt nicht direkt in Kontakt bringen.
Gut zu wissen.
Aber du isst es ja wahrscheinlich dann sofort auf daheim, dann macht es nichts.
In der Nacht irgendwo.
Aber man merkt es dann zum Beispiel, wenn das Aluminium dann schwarz wird und es kann dann eben bis dazu kommen, dass sich dann die Folie auflöst.
Und da, also Aluminiumvergiftung, was macht ihr mit einem?
Ist nicht so gesund. Also
Sehr gut. Ich bin davon ausgegangen, dass die Verwendung des Wortes Vergiftung das schon impliziert. Aber ich habe gedacht, vielleicht hast du noch Einzelheiten.
Keine sauren Sachen und alle Folien.
Gut.
In Zukunft.
Passt.
Und natürlich wird Aluminium jetzt auch weiterhin für Fahrzeuge und Fahrzeugteile genutzt. Zum Beispiel werden die Kolben von Verbrennungsmotoren seit den 1920er Jahren fast ausschließlich aus Aluminium hergestellt. Und sagen dir die Silberpfeile was?
Silberpfeile? Mhm. Sind es diese Autos von Mercedes?
Ja, genau. Das ist der Name für die Grand Prix-Wägen, Rennwägen von Mercedes.
Hm.
Das waren nämlich so Aluminiumkarosserien, unlackiert. Also eigentlich war weiß deren übliche Farbe für die Rennautos. Aber angeblich müssen die dann für ein Rennen 1 Kilo Gewicht einsparen und kommen dann auf die Idee, den Lack abzumachen.
Ja, sehr gut. Gute Idee. Schaut ja viel cooler aus.
Ja, das stimmt. In der Zeit des Nationalsozialismus gibt ja Hitler das Ziel aus, sich wirtschaftlich unabhängig zu machen vom Import bestimmter Waren. Das gilt auch für Aluminium. Daher wird also Deutschland bis Kriegsbeginn zum weltweit größten Produzenten von Aluminium. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wie nach dem Ersten Weltkrieg. Es wird sehr viel Aluminium produziert. Und es ist erstmal die Frage, was macht man jetzt damit? Und in der Nachkriegszeit passieren dann 2 interessante Dinge mit dem Aluminium. Zum einen sinkt der Verbrauch nicht, obwohl der immense Bedarf fürs Militär wegfällt. Im Gegenteil, bis 1980 versechsfacht sich die weltweite Produktion von Aluminium und wird zum leichten Massenverpackungsstoff. Insbesondere natürlich durch die Getränkedose. Weil die sind jetzt entweder aus Weißblech oder Aluminium. Und es gibt ja kaum ein anderes Produkt, das so sehr für unsere moderne Konsumgesellschaft steht, als diese Dose. Wobei sie in Deutschland, glaube ich, auch immer noch sehr viel Weißblech für die Dosen verwenden und in den USA, soweit ich gelesen habe, fast ausschließlich Aluminium. Die klassische 8-eckige Espresso-Kanne von Bialetti ist zum Beispiel auch aus Aluminium. Hast du auch eine zu Hause?
Keine zu Hause, aber mein Cousin hat eine und ich habe mal meine Tante überhört, wie sie darüber geredet hat, dass er sie überall hin mitnimmt und sie nennt sie immer das Octogönle.
Das Octogönle, das ist gut. Ja. Genau, die gibt es natürlich mittlerweile auch aus anderen Materialien, aber bekannt ist sie eben geworden durch das Aluminium oder in der Aluminiumfassung.
Mhm.
Und letztlich wird Aluminium jetzt in der Nachkriegszeit zu einem Universalwerkstoff. Gleichzeitig, und das macht Aluminium, finde ich, so faszinierend, steht es auch weiterhin als Symbol für die technische Moderne, also wie schon bei Otto Wagner. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es für die Raumfahrt so ein wichtiges Material ist. Gibt aber auch zahlreiche Bauwerke, die jetzt durch Aluminium so einen futuristischen Eindruck erwecken sollen. Also wenn irgendwas futuristisch aussehen soll, dann kommt oft Aluminium zum Einsatz. Kennst du zum Beispiel den BMW-Turm in München?
Nein.
Das ist ein gutes Beispiel. Das ist in den 1970er Jahren eröffnet worden. Das Gebäude besteht aus 4 Zylindern, die senkrecht nach oben stehen. Und da wurde sehr viel Aluminium verbaut.
Wo steht denn das in München?
Beim Olympiapark. Google das mal, BMW-Turm, den kennst du bestimmt.
Moment. BMW-Turm München. Was gibt die Bildersuche her? Ah ja, der 4-Zylinder.
Genau. Und ein neueres Beispiel ist das Imperial War Museum North in Trafford bei Manchester. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sieht sehr krass aus. Das ist 2002 fertiggestellt worden und stammt vom Architekten Daniel Liebeskind. Und die Außenhülle besteht aus Aluminium. Und die Form des Gebäudes ist schwer zu beschreiben. Also es zeigt offiziell einen in 3 Teilen zerbrochenen Globus.
Okay, muss jetzt auch googeln. Wie heißt das Ding?
Imperial War Museum North in Trafford.
North Manchester. Das schaut ziemlich geil aus.
Ja, es schaut ziemlich krass aus. Ne? Das ist komplett Aluminium.
Aber ich hätte es nie gesehen, dass das ein zerbrochener Globus sein
kann. Nee, das habe ich ja nur, weil es in der Beschreibung stand.
Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe mal eine Aufzeichnung von Antiques Roadshow gesehen, die sie dort gemacht.
Ah.
Bin mir aber nicht sicher.
Also, das heißt, Aluminium kommt eben oft zum Einsatz, wenn es so futuristisch oder so besonders aussehen soll. Und Aluminium ist überhaupt für die Raumfahrt auch ein extrem wichtiges Material, weil es natürlich sehr robust ist und gleichzeitig sehr leicht ist. Die Nachrichten der Pioneer-Plaketten an Bord der Raumsonden Pioneer 10 und 11, die 1972 als Botschaft für Außerirdische angebracht wurden, die bestehen aus Aluminium und sind mit Gold beschichtet.
Mhm.
Und die Sonde Pioneer 10, die besteht überhaupt vor allem aus Aluminium und die ist im März 1972 gestartet, um den Jupiter zu erkunden.
Mhm.
Und bis 1998 war es auch das am weitesten von der Erde entfernte menschliche Objekt. Ist dann aber von Voyager 1 überholt worden Aber Voyager 1 besteht eh auch vor allem aus Aluminium.
Also wir schicken vor allem Aluminium in die Weiten des Alls.
Genau.
Und die, auch so ein bisschen als Zeichen dafür, wie weit wir es gebracht haben, oder?
Genau.
Und das sehen die Außerirdischen und denken sich so, ah, die haben es also geschafft, Aluminium aus dem Boden zu extrahieren. Und es muss offensichtlich in so einer Fülle vorhanden sein, dass sie es sogar direkt ins Weltall schicken können.
Richtig. Und die Botschaften, also die Botschaften zumindest von Pioneer 10 und 11, die drauf angebracht sind, sind eben auch aus Aluminium, die denen eben den Außerirdischen Informationen über die Menschen zeigen sollen. Mhm. Allerdings die Voyager Golden Record, die du wahrscheinlich auch kennst, die dort angebracht ist als Botschaft an Außerirdische, die ist zwar vergoldet, aber besteht aus Kupfer, nicht aus Aluminium. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. In der Raketentechnik enthält der Treibstoff von Feststoffraketen bis zu 30% Aluminiumpulver, weil es bei der Verbrennung sehr viel Energie freisetzt.
Okay.
Und das ist also daraus geworden, also aus dem Stoff, der Mitte des 19. Jahrhunderts nur in Stecknadelkopfgröße hergestellt werden konnte und teurer war als Gold. Und heute ist Aluminium nach Stahl der zweitwichtigste metallische Werkstoff, von dem weltweit jährlich über 100 Millionen Tonnen hergestellt werden. Was mich zum nächsten Punkt bringt, weil diese Mengen Aluminium sind natürlich inzwischen ein gigantisches Umweltproblem. Mhm. Weil es eben oft für Einwegverpackungen verwendet wird, wie für Dosen zum Beispiel. Und natürlich durch den hohen Stromverbrauch bei der Herstellung. Aber auch zum Beispiel durch den Abbau von Bauxit. Da entsteht nämlich giftiger Rotschlamm. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Das sind diese riesigen Auffangbecken, wo dieser Rotschlamm gesammelt wird. Vor einigen Jahren gab es so mal eine Katastrophe in Ungarn, wo eines dieser Auffangbecken, glaube ich, übergelaufen ist oder gebrochen ist. Mhm. Das macht natürlich das Recycling von Aluminium besonders wichtig. Und das Gute bei Aluminium ist, dass das praktisch ohne Qualitätsverlust funktioniert. Also zumindest, wenn es nicht so in vielen Verbundstoffen, also wenn man wirklich direkt das Aluminium wieder sammeln kann. Mhm. Weil es ist nämlich so, das recycelte Aluminium hat praktisch keinen Qualitätsverlust im Vergleich zum Primäraluminium. Und für das recycelte Aluminium braucht man nur einen Bruchteil der Energie wie für die primäre Gewinnung, weil das Aluminium einen deutlich geringeren Schmelzpunkt hat.
Okay.
Tja, und Richard, das war meine Geschichte über Aluminium und wie das Metall der Moderne, das eine Zeit lang teurer als Gold war, inzwischen allgegenwärtig geworden ist.
Sehr gut. Ich bin so froh, dass ich wirklich nichts über den Ursprung von Aluminium gewusst habe. So konnte ich mich zurücklehnen und habe gewusst, alles neue Dinge, die ich hier lerne. Ja, es ist faszinierend. Auch wieder so ein Ding, wo ich mir auch, wie soll ich sagen, wenig Gedanken drüber gemacht habe. Aber ja, natürlich, wenn man sich so überlegt, irgendwann ist Aluminium da und wird für alles verwendet oder halt für viele Dinge. Und ich zumindest habe eben nie drüber nachgedacht, wann so dieser Punkt war, dass das passiert. Eine Frage habe ich noch so zur Verwendung. Also du sagst, es ist das zweitmeist genutzte nach Stahl. Abgesehen davon, dass es in der Herstellung also dreimal so energieintensiv ist. Mhm. Was gibt es für Gründe, dass es weniger verwendet wird als Stahl? Also es ist halt nicht so fest wie Stahl, genau, aber ich kann mir vorstellen, eben bei, wie du es vorhin auch beschrieben hast, bei Bauwerken und so weiter, da ist es ja eigentlich egal. Also wenn es nicht tragend ist, nehme ich an, dann kann man Aluminium verwenden, oder?
Ich denke schon, ja. Wird wahrscheinlich auch gemacht.
Ich meine, die Geschichte mit Aluminium als Verpackung, beziehungsweise eben auch dieses Staniol. Wieso heißt das eigentlich auch
Staniol? Staniol ist nicht Aluminium. Man sagt nur Staniolpapier, aber Staniol ist, glaube ich, Zinn.
Okay, aber es ist, das, weil meine Mutter sagt immer Staniol. Zur Alufolie, aber hat es da mal was gegeben, das so verwendet worden ist? Oder warum heißt es so?
Ich vermute einfach mal, dass die Zinnfolie vorher verbreitet war und dann sich die Alufolie durchgesetzt hat.
Ah, lustig. Aber eben, was jetzt die Alufolie angeht, wäre deine Empfehlung, dass man keine verwendet? Wegen der Umweltschutzfragen?
Ja, vermutlich ist es schon so, dass es besser ist, man verwendet keine, wenn man eine Alternative hat. Also sie hat halt diesen enormen Vorteil, dass sie die Sachen halt auch warm hält, wenn du es jetzt zum Beispiel für Essen verwendest.
Mhm. Ich meine, und es kann gut recycelt werden.
Genau. Aber braucht halt erstmal trotzdem viel Energie, um sie herzustellen. Also wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie einen Behälter zu nehmen, den du einfach nur waschen musst und wiederverwendest, ist natürlich der schon vorzuziehen.
Ja, ja, so ein Henkelmann.
Ja.
Kannst du dann auch gleich unterschiedliche Lagen. Aber die sind, glaube ich, ein bisschen aus der Mode gekommen.
Die Henkelmanns.
Man kann auch nicht einfach, wenn man in ein Restaurant geht und davon ausgeht, dass man nicht aufisst. Ah, ich habe meinen Henkelmann mitgebracht. Hier bitte, hier wird die Pommes rein, hier das Schnitzel und ganz oben die Zitrone. Im Zinnfach, damit es keine Reaktion gibt.
Aber das ist tatsächlich, finde ich, ein sehr spannender Punkt. Der kommt nämlich auch auf, als sie die Dose verbreitet oder als die Getränkeindustrie beschließt, dass jetzt die Getränke in Dosen verkauft werden. Weil es dauert erstmal natürlich eine Weile, bis die sich durchsetzen. Und im ersten Moment klingt es natürlich praktischer zu sagen, ja gut, wir haben diese Dosen und die Leute müssen die Flaschen nicht mehr zurückbringen, obwohl wir die Flaschen halt einfach waschen können und wiederverwenden können.
Jetzt, nachdem ich weiß, wie ressourcenintensiv das ist, ergibt es natürlich auch Sinn, dass es einen Dosenpfand gibt, oder? Weil der die Leute dann dazu bringen soll, das auch wirklich zurückbringen.
Ja, genau. Bin mir gar nicht sicher, ob der Dosenpfand nicht auch dafür gedacht war, um zu signalisieren, vielleicht sollte man nicht die Dose verwenden, vielleicht sollte man wieder mehr wiederverwendbare Dinge verwenden.
Also mit einem Lenkungseffekt eigentlich.
Beides wahrscheinlich. Zum einen, damit die Dosen auch besser oder mehr recycelt werden, das glaube ich schon auch. Und andererseits aber auch, dass vielleicht in Zukunft weniger auf den Markt kommen.
Und stattdessen wieder mehr Flaschen.
Flaschen wären theoretisch, ja, ich glaube, das Beste. Ich meine, interessant ist ja schon, dass bis in die 50er und 60er Jahre, als es halt noch nicht diese Einwegverpackungen gab, es ja ganz normal war, dass einfach alle Leute auch in Läden oder so, diesen Tante-Emma-Läden, da konntest du ja reingehen mit deiner Box und hast dir dann Sachen abfüllen lassen.
Ja.
Und heute muss man erst wieder ein neues Geschäftsmodell erfinden, wo man sagt, wir machen Läden, wo du Sachen unverpackt kriegst. Also diese Unverpackt-Läden.
Ja.
Also quasi das gab es alles schon, das war quasi der Normalfall. Das haben wir dann als Gesellschaft wieder komplett verdrängt und jetzt versuchen wir es wieder so zu machen.
Ja. Geht halt einher mit den Annehmlichkeiten, die fortschreitender Reichtum einer Gesellschaft bringen.
Ja, und deshalb habe ich das auch angesprochen mit der modernen Konsumgesellschaft, weil gerade eben die Dose und das Aluminium steht quasi ja für diese neue Art von Konsum, die erstmal modern klingt, aber für uns heute halt wiederum zum Problem geworden ist, weil man halt dann einfach Millionen von diesen Dosen hat, die...
Ja, ich habe das Gefühl, unsere gesamte Entwicklung, unsere Gesellschaft und auch Entwicklung von neuen Dingen besteht immer daraus, dass wir darauf warten, bis es problematisch wird.
Ja, genau.
Ja. Und es wird irgendwann passieren.
Ja. Was mich halt fasziniert hat an der Geschichte ist, dass sie eben so verbunden ist mit dem Aufkommen der Moderne, also das moderne Leben und die Entstehung des modernen Lebens und Aluminium, es geht quasi so Hand in Hand. Und gleichzeitig ist es aber nicht so eine reine Erfolgsgeschichte. Es ist schon so, dass Aluminium, so wie es dann am Anfang in Frankreich produziert wurde, erstmal ja niemanden wirklich interessiert. Also das ist dann vor allem das Militär, das sich drauf setzt und dann einfach nach den Weltkriegen so viel Aluminium produziert wird, dass man sich dann einfach so andere Wege sucht, um das Aluminium noch weiter zu verwenden. Und dann kommen erst diese Alltagsgegenstände in den Blick.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Eine weitere Lücke in quasi der Entwicklung unserer Gesellschaft, wie sie zu der geworden ist, die sie jetzt ist.
Ja, genau.
Ist hiermit gefüllt.
Genau.
Sehr schön. Hast du diesbezüglich einen Hinweis erhalten oder bist du da selber drauf gestoßen, auf die faszinierende Geschichte des Aluminium?
Ich habe einen Hinweis bekommen von Bernd, ein pensionierter Chemielehrer, der mich nach meiner Phenol-Folge 448 angeschrieben hat und meinte, ich soll mir doch mal Aluminium anschauen, das könnte ja auch eine Folge wert sein.
Sehr gut. Das hast du ja in quasi Rekordzeit umgesetzt in dem Fall. So, das dürfen wir nicht einreißen lassen. Ja. Normalerweise müssen da Jahre dazwischen liegen, Daniel.
Was Literatur betrifft, kann ich das Buch Aluminium, Metall der Moderne von Luitgard Marschall empfehlen. Das ist überhaupt eine interessante Buchreihe, die heißt nämlich Stoffgeschichten. Und da gibt es Bücher zu noch vielen anderen interessanten Themen. Also da gibt es ein Buch zum Thema Staub, eins zum Thema Holz, eins zum Thema Kaffee, eins zum Thema Kakao. Also ganz viele Stoffe werden da untersucht. Und da geht es auch immer um die Geschichte dieser Stoffe.
Sehr gut. Daniel, wie schauen wir aus? Hast du dieser Geschichte des Stoffs Aluminium noch etwas hinzuzufügen? Oder?
Nein.
Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum zweiten und letzten Teil einer jeden Folge, nämlich zum Feedback-Hinweis-Blog.
Jawohl.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißen wir Geschichte.fm. Oder kann es auch auf Mastodon tun. Da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, Bewertungen abgeben, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Man kann uns auch lesen, und zwar haben wir ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten aus der Geschichte. Dann gibt es Merch unter geschichte.shop und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und es gibt die Möglichkeit, sich für 4 Euro den werbefreien Feed bei Steady zu kaufen. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Marius, Dirk, Ursula, Sophie, Henning, Clara, Tobias, Irene, Clara, Tom, Nadja, Susanne, Röhl, Thomas, Nikolas, Rico, Miriam, Christopher, Luise, Markus, Michael, Dominik, Lukas, Pauline, Andreas, Marei, Tobias, Julia, Michelle, Harald, Floris, Martin, Marc, Henning, Ramon, Irene und Tobias. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke auch an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, lass uns das machen, was wir immer machen.
Genau. Setzen wir uns in unsere Silberpfeile, rauschen davon und überlassen dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Tja, Daniel, also, warte, muss ich noch sagen, wer wir sind, was wir tun. Angekommen sind wir bei Folge 600, wo sind wir, ich hab's jetzt wirklich.
400.
Ah, ja, das ist, weil du das vorhin,